Einen wunderschönen guten Abend. Es ist mir eine große Freude, hier zu sein. Nach Sonneberg zu kommen, das war für mich auch also ein Stück nach Hause kommen. Meine erste Amtshandlung, als wir meine Frau und ich heute Nachmittag hier ankamen, ich bin erstmal auf den Moberg gerannt. Das ist wohl der Ort, den ich noch häufiger besucht habe als die Kirche. Die 9 Jahre, als ich hier war, es war mein Sport, mein Gebets- und mein Erholort. Und manchmal bin ich manchmal schon früh um 4, um 5 da hoch und habe dann gesehen, wie Sonneberg langsam erwacht. Und jetzt ist mir eine große Freude, hier zu sein. In dieser Kirche habe ich oft gepredigt. Hier haben sich meine Frau und ich das Ja-Wort gegeben, reichlich gesegnet durch Pfarrer Kunz. Also mich verbindet sehr, sehr viel und ich bin sehr froh, dass ich hier sein kann. So, jetzt habe ich gerade gemerkt, dass ich mein iPad gerade den falschen Vortrag aufgerufen habe. Kleinen Moment. Ja, aber ist alles richtig. So, sehr schön. Also, das Thema, das mir gestellt wurde, evangelisch in säkularer Umgebung. Herausforderung, Umbrüche, Chancen. Und als ich mich auf diesen Vortrag vorbereitet habe und diesen Vortrag geschrieben habe, habe ich am Ende, als ich so fertig war, gemerkt, ey, das ist ja viel zu lang geworden. Aber keine Bange, ich verstehe die Kunst des Kürzens. Zu lang geworden ist er auch deswegen, weil ich habe gerade ein Buch zu dem Thema geschrieben, nämlich Kirche, Auslaufmodell oder Comeback. So lautet das Thema, es wird im Reformationsjahr erscheinen und befasst sich genau mit diesem Thema. Und wenn man dann so in einem Thema drin ist, dann sagt man sich, ja, aber das ist noch wichtig und das ist noch wichtig und das ist noch wichtig. Und man vergisst, dass man also nur einen Abend hat in einer kalten Kirche. Nicht so kalten Kirche. War schon kälter. Okay. Ja, ich hoffe, ich kann das auch spannend machen und mit einem gewissen Unterhaltungswert für Sie alle. Mein Vortrag hat 4 Punkte, die ich aber alle so ganz spontan, denke ich mal, kürze. Erstens, was ist eigentlich eine säkulare Umgebung? Ich meine, darin leben Sie und das wissen Sie auch, aber ich habe mir mal Gedanken gemacht. Zweitens, was heißt eigentlich evangelisch? Drittens, Säkularisierung als Chance. Es wird an der Kirche viel gejammert über Säkularisierung. Ich begreife sie vor allen Dingen als eine Chance, neu aufzubrechen. Und viertens, die ungeheuren Chancen der Landeskirche. Also welche Rolle spielen wir als evangelische Kirche eigentlich in diesem Spiel? Erstens, was ist eigentlich eine säkulare Umgebung? Durch Europa läuft eine beispiellose Säkularisierungswelle. Begonnen hat es vor 300 Jahren. Es hat mehrere Faktoren. Das führt jetzt zu weit. Ja. Aber so zusammengefasst kann man sagen, dass religiöse Überzeugungen und Praktiken sich auf dem Rückzug befinden. Das heißt, immer weniger Menschen können etwas mit den Kernaussagen des christlichen Glaubens etwas anfangen. Und das, was so noch angekommen ist, das ist sozusagen der Enkel des Christentums. Wissen Sie, wie der Enkel des Christentums heißt? Ein wunderbarer Enkel, ist auch gut geraten. Das ist der Humanismus. Der Humanismus hat ganz eindeutig christliche Quellen. Das ist das, was so Leute verstanden haben. Hauptsache, man ist ein guter Mensch und man weiß auch, dass letztlich auch unsere Werte aus dem Christentum stammen und auch unsere Werte mit dem Humanismus ein Enkel des Christentums sind. Aber ansonsten so mit den, sagen wir mal, mit dem religiösen Überbau, wie es Karl Marx ausgedrückt hätte, kann man also gar nichts mehr anfangen. Ja? Oder immer weniger. Und Religion im öffentlichen Raum verliert an Bedeutung. Glaube ist Privatsache geworden. Wir leben ja in Berlin und da ist das ganz besonders deutlich, noch viel deutlicher als im Vergleichweise zu Berlin frommen Sonneberg, obwohl Sonneberg nun schon auf der Ostseite liegt. Eigentlich ist es ja die Nordseite hier. ist es dennoch lange nicht so säkular wie Berlin. Dann Glaube ist Privatsache geworden. Spiel und Genuss, Konsum und Freizeit werden zu primären Zielen des Lebens und zum Religionsersatz. Das ist das, was wir gerade erleben. Dieser ganze Prozess, um es kurz zu machen, hat, habe ich schon kurz gesagt, vor 300 Jahren begonnen. Aber richtig, also ein großer Schritt war die Trennung von Thron und Altar nach dem Ersten Weltkrieg und davor schon Abschaffung des staatlichen Taufzwangs, Einführung der Zivilehe und so weiter, das alles unter Bismarck. Wir leben heute in einer Zeit, wo man also nicht mehr sagen kann, der säkulare Osten und der christliche Westen, sondern Säkularisierung ist ein gesamteuropäisches Phänomen und es betrifft alle Länder Europas, einige mehr und andere weniger. Man hat das immer sehr einseitig der atheistischen, kommunistischen Ideologie zugeschoben, stimmt aber so auch nicht. Das ist nur ein Faktor, hier ein entscheidender Faktor. Aber wenn man daran denkt, dass heute Polen als das vom, statistisch gesehen fremdste Land Europas gelten darf, mit Irland, und Polen hat ja auch, wie hier der Osten, eine atheistische Diktatur gehabt, aber offensichtlich gab es dort andere Faktoren. Das zu untersuchen ist auch nochmal ein spannendes Thema. Auf alle Fälle ist Säkularisierung ein gesamtdeutsches Phänomen und die Kirchen schrumpfen schneller als die Bevölkerung. Jedes Jahr verlassen knapp 300.000 Menschen die evangelische Kirche in Deutschland. Das ist also eine Großstadt. Der Politikwissenschaftler Andreas Püttmann spricht von einer Verdunstung des christlichen Glaubens als gesellschaftlich relevante Größe in Europa. Ein ganzer Kontinent ist dabei, sich von seinen geistlichen und damit langfristig auch von seinen geistig-moralischen Fundamenten zu verabschieden. Die alte Säkularisierungsthese scheint zu stimmen. Das ist eine These aus den 60er Jahren. Eine These aus der Religionssoziologie und die besagt, dass die Menschheit von, also dass die Menschheit Abstand nimmt von Religion, dass Religion in dem Maße zurückgeht, wie die Menschen mit Bildung und Wohlstand versorgt werden. Das war die alte These. Peter Elberger, der führende Kopf, ein Amerikaner, sagte 1968, in einigen Jahrzehnten wird man Gläubige nur in kleinen Gruppen finden, wo sie eng zusammengedrängt einer weltweiten säkularen Kultur widerstehen. Heute hört man von Peter Elberger völlig andere Töne, weil ein Blick auf die Welt zeichnet ein ganz anderes Bild. Religion boomt wie nie zuvor, zumal das Christentum. Während in Afrika, Südamerika und Asien neue dynamischen Kirchen wie Pilze aus dem Boden schießen, wirkt das Christentum des Westens eigenartig müde und überaltert. Das dürfen wir nicht vergessen. Wir sind also sozusagen als Europäer, sind wir die säkulare Insel im religiösen Meer. Die Ausnahme. Wir sind die totale Ausnahme. Religion boomt. Ich war oft in Afrika und in Indien und ich, also man kann sich als Europäer manchmal gar keine Vorstellung machen, wie dynamisch das Christentum dort am Wachsen ist und am allerstärksten in China. China ist dabei, also nach den neuesten Forschungsergebnissen des Instituts for Chinese Research in Berlin. Die haben gesagt, also dass in 20 Jahren wird in China die sogenannte 200-Millionen-Grenze, wird es in China über 200 Millionen Christen geben. Und das, obwohl China wie kaum ein anderes Land auch theologisch sich wirtschaftlich im Aufschwung befindet. Also die alte Säkularisierungsthese stimmt nicht. Es wäre sehr interessant zu sagen, warum stimmt sie nicht und so weiter. Führt uns aber zu weit. Die Frage, die sich daraus ergibt, ist eine ganz andere. Was ist mit uns Europäern? Wir sind nun religiös gesehen wirklich das Schlusslicht. Wird das so bleiben? Oder gibt es auch bei uns erste Anzeichen für ein spirituelles Erwachen? Interessant ist, ja, es gibt da eine ganze Reihe von Untersuchungen, dass gerade unter jungen Leuten ein zartes religiöses Erwachen gerade im Osten Deutschlands zu verzeichnen ist. Im Osten Deutschlands haben die neuesten von der Religionssoziologin Monika Wohlraab-Saab ergeben, sagte, die heutigen 20- bis 30-Jährigen sind religiöser als die Generation ihrer Großeltern und ihrer Eltern sowieso. Also es ist sehr interessant. Es ist aber nicht der Zeitpunkt, dass die Kirchen nur frohlocken können und sagen, oh, jetzt können wir wieder damit rechnen, dass sie bei uns an die Türe klopfen. Nein, das Schlimme ist, dieser Trend, dieser religiöse Trend geht zum großen Teil an den Kirchen vorbei. Warum? Das durchrationalisierte Christentum des Westens ist für die spirituell Suchenden zu verkopft, zu erfahrungsarm und zu wenig mystisch. Das ist sehr, sehr interessant. Und hier hat die Kirche eine ganz wichtige Aufgabe vor sich, nämlich im Bereich Spiritualität an Kompetenz zuzunehmen und zu gewinnen. So. Zweitens, was heißt evangelisch? Das Wort ist erstmal ganz einfach herzuleiten von seinem griechischen Ursprung. Euangelion, Angelion ist die Nachricht und eu, das hört man schon, eu, ja, also gute Nachricht, frohe Botschaft. Ja. Oder mit der Sprache der Reformation ausgedrückt, ja, es ist die Wiederentdeckung, dass Gott den Menschen zum Freund will. Das alte Wort dafür hieß, dass er ihn rechtfertigt, das heißt, dass er ihn so annimmt, wie er will. Ich sage, die Freundschaft mit Gott durch die Gnade Jesu Christi, das ist die große Entdeckung und das ist das Zentrum des christlichen Glaubens und das ist auch das Zentrum unserer Kirche, die sich in den vier Solas der Reformation ausdrückt. Ja, allein die Schrift, allein Christus, der im Mittelpunkt steht, allein die Gnade. Gott nimmt uns an um Jesu Willen, es ist sein freies Geschenk und viertens, es ist der Glaube. Aber vor allen Dingen heißt evangelisch noch mehr, weil der Motor das Evangelium ist, das unter die Leute kommen muss, muss sich Kirche immer wieder verändern. Deswegen ist das Wesen von evangelisch eigentlich nicht Tradition. Wenn man heute guckt, denkt man, das ist vor allen Dingen Tradition. Das ist der falsche Fokus, obwohl nach 500 Jahren es natürlich auch eine Tradition gibt, die es zu würdigen und zu feiern gibt. Aber vor allen Dingen steht evangelisch für Innovation. Und das hat Luther gemacht. Er hat den Gottesdienst entrümpelt. Er wollte, dass er verständlich wird fürs Volk. Alles war auf Latein. Die Liturgie war auf Latein, er hat sie deutsch übersetzt, er hat viele neue Lieder geschrieben und alte lateinische Gesänge verdeutscht. Er hat manchmal, also in einigen Fällen hat er sogar die Hits, die damals in den Charts liefen, da hat er christliche Texte drauf gemacht. Das war zum Beispiel, wussten Sie, dass vom Himmel, es ist ein Ross entsprungen, es ist ein Ross entsprungen. So ist das. Wenn man immer Witze macht, es ist ein Ross entsprungen und dann will man einen ernsthaften Vortrag halten und dann kriegt man die richtige eigentliche Formulierung nicht mehr hin. Also ich bitte um Entschuldigung, es heißt natürlich, es ist ein Ross entsprungen. Ja. Ja. Oder war es vom Himmel hoch, da komme ich her. Auf alle Fälle, das war ein Lied, was man damals in den Kneipen sang. Und das müsst ihr euch so vorstellen, als ob man auf das Lied von Helene Fischer, Atemlos durch die Nacht, heute einen christlichen Text machen würde und man würde ihn in den Kirchen singen. Zum Beispiel, Ablasslos durch die Nacht. Also diese Forderung, das Evangelium unter die Leute zu bringen, hat für Innovation gesorgt und auch für einen gewissen biblischen Pragmatismus, weil nicht die Tradition im Zentrum steht, sondern die Innovation, wie man wie man als Christ leben soll und wie die gute Botschaft viele Menschen bewegen soll. Mir ist das ganz eindrücklich vor ein paar Tagen gewesen. Ich war nämlich in Berlin bei einem Vortrag von einem katholischen Journalisten, der in China arbeitet. Und er hat einen Vortrag gehalten über den Aufbruch des Christentums in China. Und da hat natürlich ganz besonders die katholische Kirche im Fokus gehabt, die da auch wächst wie verrückt. Aber er sagte, die evangelischen Kirchen in China wachsen viel schneller. Und ich natürlich, dann nachher war eine Diskussionsrunde und ich dann natürlich, das hat mich natürlich interessiert, dann meine Frage gestellt, was sind denn die Gründe dafür, dass in China die evangelische Kirche viel stärker wächst als die katholische? Und die Antwort, die war interessant, der hat gesagt, er sieht den Hauptgrund dafür, dass die evangelischen Kirchen in ihrem Gottesdienst Popmusik haben. Worship, Lobpreis. Und die Chinesen fahren total auf Popmusik, auf westliche Musik ab. Deswegen, so sagt er es, fangen die mit ihrer Musik vor allen Dingen, also mehr Leute und sind erfolgreicher als wir Katholiken, die wir treu bei unserer Liturgie bleiben. Das fand ich sehr interessant, weil darin artikuliert sich auch etwas Evangelisches, nämlich Aufbruch, Innovation, Beweglichkeit. Entschuldigung, das ist mein Stichwort. Drittens, Säkularisierung als Chance. Wir haben in unserem Gesangbuch ein wunderbares Lied von Klaus-Peter Hertzsch. Vertraut den neuen Wegen, und dann heißt es weiter, auf die der Herr uns weist. Viele resignieren an Betracht eines Bedeutungsverlusts von Glaube und Kirche. Und sie stellen sich auf einen Rückgang des kirchlichen Lebens ein. Ich glaube, dass die Säkularisierung unserer Gesellschaft zwar ein unabwendbarer Vorgang sei, aber er ist gleichzeitig eine Chance, nämlich die Chance zu einem Neuaufbruch. Unsere gesellschaftlichen Prozesse der Moderne wie Individualisierung, Privatisierung, Relativierung führen zwar auch weiterhin zu einem Rückgang religiösen Lebens in unserem Land, aber das ist nur die halbe Wahrheit. Es gibt darin auch viele Chancen, die es zu entdecken gilt. Und diese Chancen, die nehme ich gerade mit sehr viel Freude in den Fokus. Die Kirche muss auf die Säkularisierung der Gesellschaft reagieren, indem sie ihre Arbeit neu formatiert, wenn sie nicht ins Abseits geraten will. Es ist ein Basisgesetz der Institutionstheorie. Da gibt es also eine richtige Lehre drüber, kann man studieren, Institutionstheorie. Und der wichtigste Satz ist, Institutionen erneuern sich nicht von selbst. Veränderungen geschehen, wenn ein Perspektivwechsel stattfindet, aber der Perspektivwechsel wird durch Krisen ausgelöst. Somit helfen uns Krisen, einen Perspektivwechsel zu vollziehen. Leidensdruck schafft die nötige Bereitschaft, neue Perspektiven und Visionen zu entwickeln. Von daher verstehe ich den Bedeutungsverlust von Religion als Reden Gottes und als Chance, die es zu verstehen gilt, neu zu Gott und neu zu den Menschen aufzubrechen. Was heißt denn das? Es heißt einmal, wir stehen in der großen Chance, den eigentlichen Auftrag neu zu entdecken. Wir leben gerade in einer Zeit, wo wir den Niedergang des alten konstantinischen Staatskirchenmodells trotz Trennung von Kirche und Staat seit 1918 erleben. Und das ist eine Extra-These, die teilweise richtig ist. Es gibt Religionssoziologen, die sprechen davon, eigentlich gibt es in Europa keine Krise der Religion, sondern nur eine Krise des Kirchenmodells. Hochinteressante These, ist halb richtig. Ja, nur so viel. Ja. Auf alle Fälle, der Prozess der Säkularisierung eröffnet die Chance, dass die Kirchen sich stärker ihrem eigentlichen Auftrag zuwenden. Und zwar ist das auch eine Lehre aus der Institutionstheorie. Die Institutionstheorie besagt, Also, Institutionen, die sich in der Krise befinden, müssen sich fragen, was war der ursprüngliche Traum? Warum gibt es uns eigentlich? Worin besteht die ansteckende Faszination? Was war die treibende Idee am Anfang, die zur Entstehung und zum Erfolg führte? Und was sollen wir tun in dieser Welt und aus welchen Quellen kommt unsere Dynamik? Also diese originalen Fragen sind es letztlich, die einen Perspektivwechsel auslösen. Und wenn man also in einer Krise ist, auch ich mache auch Gemeindeberatung, wenn ich also eine Gemeinde berate, wo es nicht mehr so richtig vorangeht und wo alle resigniert sind und die Mitarbeiter sich streiten und das Feuer nur noch klimmt, dann frage ich, was ist der ursprüngliche Traum? Wozu gibt es uns? Wozu gibt es euch? Wer sollen wir sein in diesem Ort, in dieser Art? Ja. Wir haben als Kirche in der Vergangenheit unsere Ressourcen für alles Mögliche investiert. Das reicht vom kirchlichen Genderzentrum bis zur Parteipolitik. Und wir haben dabei das Kerngeschäft vernachlässigt. Das heißt, die knapperen Ressourcen werden uns in Zukunft zwingen, unsere Kräfte und Mittel zu bündeln. Und zwar, dass wir uns auf unsere Kernkompetenz konzentrieren, nämlich die Relevanz des Glaubens für das Leben der Menschen und diese überzeugend und einladend zu vermitteln und zu leben. Ich überspringe was. Ich springe mal einen halben Punkt. Ich mache jetzt weiter. Drittens, also ich bin immer noch bei 3, das ist jetzt sozusagen 3-3. Wir sind immer noch bei Chancen. 3. Das Zentrum des Glaubens neu entdecken. Ja, wie können wir zur Dynamik des Anfangs finden? Wenn man heute Leute auf der Straße fragen würde, was ist eigentlich das Christentum? Was will die Kirche? Was will das Christentum? Man würde 3 Schlagworte bekommen. Nächstenliebe, Gebote halten, Glauben. Das meint aber vermuten, dass es Gott gibt. Das heißt, das Christliche ist reduziert auf das Soziale. Das Soziale ist unglaublich wichtig. Es ist ein Markenzeichen, aber es ist nicht der Kern. Es ist nicht unsere Kernbotschaft. Weil die Reduzierung der christlichen Religion auf seinen sozialen Kern bedeutet eigentlich eine Katastrophe. Das heißt, die Menschen in unserem Land sagen sich zunehmend, ich kann auch ein guter Mensch sein, ohne diesen ganzen religiösen Überbau, den ich eh nicht verstehe, mit dem ich eh nichts anfangen kann. Das heißt, ich brauche Gott nicht. Und dieses reduktionistische Bild vom Christentum hat sich als allgemeine Vorstellung durchgesetzt. Und dass dieses Bild, das vorherrschende Bild in unserer Gesellschaft werden konnte, ist auch eine Frucht unserer kirchlichen Arbeit, die wir sozusagen vor allen Dingen durch einen Prozess der Moralisierung des Glaubens im 19. Jahrhundert, dass sozusagen Jesus nur noch als einer wollte, der was Gutes wollte und als Bringer einer neuen Ethik, der Mitmenschlichkeit, des Friedens, der Bewahrung, der Schöpfung, der sozialen Gerechtigkeit. Und so, es geht aber immer um das, was wir tun sollen, zu Lasten der Frage nach Gott. Und das führt in der Konsequenz zu etwas, nämlich dass heute in einer Zeit, wo immer mehr Menschen spirituell aufbrechen möchten, nicht mehr bei der Kirche anklopfen, weil die Kirche durch einen Prozess der Selbstsäkularisierung, dass also so nur das sagen einseitig das Tun des Menschen im Mittelpunkt stand und nicht mehr seine Gottesbegegnung, seine Gottesbeziehung, dass dann die Menschen auch nicht mehr bei der Kirche fragen, sondern sie suchen sich andere Adressaten, wo sie denken, dass sie vielleicht die spirituelle Erfüllung, vielleicht auch den spirituellen Kick bekommen können. Die Initialzündung der Kirche am ersten Pfingsttag aber war die Begegnung des Herzens mit der Liebe Gottes, welche die Menschen begeistert und beauftragt. Und auch Die Reformation wurde nicht dadurch ausgelöst, dass Martin Luther neue Verhaltensweisen entdeckt hat, die nun einmal in einer rauen Zeit für die Menschen gut gewesen wären, sondern er entdeckte die Gnade Christi und die guten Werke als Weg zu Gott waren ja gerade für ihn ein Irrweg. Dreh- und Angelpunkt von Luthers Theologie und Spiritualität ist eigentlich ja, der liebende Gott, der eine Freundschaft mit dem Menschen will. Ich verkürze wieder etwas, bin immer noch bei Punkt 3, 4, Kirche neu denken für Leute, die nicht in die Kirche gehen. Das ist die nächste Chance, mal ganz neu zu denken, Kirche neu zu denken. Und zwar gibt es einen wunderbaren Ausspruch von William Temple, der war mal Erzbischof, anglikanischer Erzbischof von Canterbury vor einigen Jahren, 50 Jahren. Ja, der hat gesagt, die Kirche existiert um derer Willen, die nicht in ihr sind. Bonhoeffer hat das ähnlich ausgedrückt, er hat gesagt, Kirche ist nur Kirche, wenn sie für andere da ist. Das heißt, wir haben diese tiefe Wahrheit, diese tiefe Aussage von Kirche noch nicht wirklich als Kirche durchdekliniert. Unsere Kirche funktioniert noch zum großen Teil im Modus eines insiderorientierten Betreuungskonzepts. Das heißt, ein Großteil der Gelder verbraucht die Kirche für sich. Ja. Von daher müssen wir uns neu auf den Auftrag der Kirche besinnen, Kirche für die Menschen sein, die nicht zu ihr gehören. Das sagt sich so schön, bedeutet aber in der Praxis eine Revolution. Nämlich, dass die Kirche in einer säkularen Gesellschaft anders zu den Menschen aufbrechen muss. Sie muss sich anders auf die unterschiedlichen Milieus einlassen, muss eine größere Nähe zu der Lebenswirklichkeit der Menschen entwickeln und muss neue Gemeindemodelle entwickeln, zulassen, die näher an den Menschen sind, an ihrer Kultur, an ihren Fragen und an ihren Nöten. Ich mache das immer gerne, als Gottesdienst-Fan mache ich das immer gerne am Beispiel Gottesdienst deutlich. Wir haben in Berlin in fast allen evangelischen Kirchen um 10 Uhr, also zur gleichen Zeit, einen Gottesdienst mit einem fast identischen Programm. Gleiche Lieder, akademische Predigt, alles. Und wir übersehen, dass wir mit diesem Gottesdienst vielleicht ja, rein kulturell, also wenn man soziologisch gesehen, das sind fast alles Gottesdienste im kulturellen Segment der Hochkultur, beziehungsweise des bürgerlich-konservativen Lagers, ein Lager, was zunehmend schmilzt und zu dem vielleicht maximal 10% der Menschen gehören. Also rein kulturell erreichen wir damit nur ein ganz bestimmtes Gesellschaftssegment. Wir müssen uns breiter aufstellen. Es muss ganz unterschiedliche Formen der Partizipation geben. Es muss auch neue Formen geben der Teilhabe. Kirchenmitgliedschaft ist zum Beispiel für Menschen, die nicht aus dem europäischen, aus dem staatskirchlichen Kontext kommen, gar nicht nachvollziehbar. Sie definieren, also dass man Kirchensteuer zahlen muss, sondern sie definieren Beteiligung an einer Kirche über Mitarbeit, über Ehrenamt und über Partizipation und so weiter. Das kann dann alles konkret werden. Es gibt so viele interessante Modelle, wo man das versucht umzusetzen. Hochinteressant ist, wir sind ja hier im Bereich der EKM. Die EKM ist die progressivste Kirche, die wir haben. Das muss einfach mal gesagt werden, bis vor kurzem noch in der EGPO gearbeitet habe. EGPO ist die Kirche von Berlin, ja, Evangelische Kirche Berlin, Brandenburg, Schlesische Oberlausitz, kann kein Mensch aussprechen, deswegen EGPO. Und muss sagen, also von außerhalb, was in der EKM, die EKM hat einen Fonds geschaffen, sie hat 5 Millionen Euro in die Hand genommen, um neue missionarische Projekte finanzieren zu können. Das ist ganz enorm und das ist ein erster Schritt in die richtige Richtung. Fünftens, alles sehr verkürzt, aber was sind die Chancen? Nämlich die Chancen, also auch neue Gemeindemodelle zu entwickeln. Fünftens, die Kommunikation des Evangeliums in eine säkulare Kultur, also 3, 5. Ja. Das Problem ist, viele Menschen in der Kirche, Pfarrer, Katecheten, also Menschen im Verkündigungsdienst, sie stöhnen darüber, dass christliche Angebote auf wenig Interesse stoßen. Ich kenne das auch aus dieses Klagen und Jammern aus meinem Pfarrkonvent. Und ich muss sagen, ich finde diese Klagen eigenartig. Ich will einmal sagen, warum. Wir leben in einem Land, in dem es eine wachsende Nachfrage gibt nach spiritueller Erfahrung, nach Begleitung. Wir leben in einem Land, in dem die Fragen nach Identität, nach Sinn, nach Wahrheit, nach Zukunft und nach Gotteserfahrung präsenter sind denn je. Und genau das ist unser Kerngeschäft, unsere Kernkompetenz als christliche Kirche. Und warum stoßen dann unsere Angebote auf so wenig Interesse? Diese Tatsache, die Interessenlosigkeit, signalisiert ein ganz anderes Problem, nämlich unsere zentralen Inhalte werden nicht verstanden. Kommunikation gelingt nicht. Wir haben ein handfestes Kommunikationsproblem. Das bedeutet, christliche Verkündigung muss neue Wege finden, um alte Glaubensinhalte einladend und lebensrelevant in die Kultur der Menschen, in ihre konkrete Lebens- und Verstehenswelt umzusprechen. Das ist ein riesiges Feld. Ich bin ja noch, also ich habe ja einen Lehrauftrag, also ich lehre öfters am Predigerseminar, wo die Vikare ausgebildet werden, vor 3 Landeskirchen in Wittenberg. Und da habe ich immer so einen Tag, den ich da mit denen arbeite, den nenne ich immer Kirche neu denken, wo ich auch mit ihm versuche aufzubrechen, wie auch unsere Sprache und unser ganzes Church-Design, unsere ganze Kirchengestalt, unser ganzes Design von Kirche sich ändern muss. Ja? Und ja, wie wir neu kommunizieren müssen. Und das ist eine enorme Herausforderung, sehr interessanter Punkt, viel Einzelarbeiten, die dazu erforderlich sind. Ich überspringe was zum 6. Chancen, wir sind immer noch bei Chancen der Säkularisierung. 6. Wir werden kleiner, aber feiner. In den nächsten 20 Jahren wird die evangelische Kirche, wenn die Prognosen stimmen, 1/3 weniger Mitglieder haben. Ich befürchte, dass zwar die Mitglieder weniger werden, aber dass die Landeskirchenämter nach wie vor, also ihre Dezernate und ihre Sekretäre und sagen, im Grunde genommen kämen die auch, ich provoziere jetzt ein bisschen, aber im Grunde kämen die auch ohne uns aus, wenn nicht von der Basis die Kirchensteuer kommen würde. Und die reduziert sich nun mal, indem auch die Mitglieder weniger werden. Das heißt, die Säkularisierung zwingt uns, die Verwaltung zu verschlanken und zu effektivieren. Säkularisierung forciert den nötigen Umbau von einer Behördenkirche mit ihrer schwerfälligen Struktur zu einem Unternehmen, das menschennah überzeugend und begeisternd agiert. Ich bin lange genug in der Kirche, um nicht zu wissen, dass das manchmal sehr schwierig ist. Oft agiert Kirche wie eine sozialistische Planwirtschaft. Uneffektiv, schwerfällig, unflexibel, zentralistisch, ideologisch, wenig kundenorientiert, dafür aber institutionszentriert. 2013, sagte Jürgen Moltmann, für die Theologen ist das sozusagen ein lichtvoller Name, ganz großartiger Theologe, der provozierte mit einem Spruch, der sagte, die Zukunft der Kirche ist freikirchlich. Er redete damit nicht einem Gegenmodell zur Landeskirche das Wort, sondern sprach sich für eine Zukunft der Kirche aus, ohne lähmende bürokratische Verkrustung und eine Kirche des Wachstums, der Veränderung, eine Kirche, die Mission lebt. Es gibt heute in unserem Land zunehmend einen religiösen Markt. Die Kirchen, evangelisch, katholisch, auch Freikirche, haben ihre Stellung als Monopolist für Religion verloren. Es gibt einen freien spirituellen Markt, der geregelt wird durch das Zusammenspiel von Angebot und Nachfrage. Ich merke das auch in Berlin. Na, die Leute gehen nicht mehr in die Kirche, weil das ihre Kirchgemeinde ist um die Ecke, also zumindest die Jüngeren nicht, sondern die gehen da, wo ist die coolere Musik, wo gibt's die bessere, wo werden die besseren Programme für die Kinder gefahren und. Das sind heute die Punkte, ja. Wo sind die besseren Prediger und sowas. Und diese Marktsituation von Angebot und Nachfrage zwingt die Kirche, für die Menschen attraktiv zu sein und flexibel auf ihre Anforderungen zu reagieren. Das ist völlig neu für ein fast 2000 Jahre, also zumindest seit der konstantinischen Wende. Das ist völlig neu für einen 1700 Jahre alten Monopolisten. Das ist eine große Herausforderung. Ich merke, kleine Zwischenfrage, ich habe völlig die Zeit vergessen. Wie lange spreche ich? Ich muss dann irgendwann aufhören. Bitte?
Lass noch 10 Minuten.
Ich habe noch 10 Minuten. Gut, das ist eine gute Ansage, ja? Dann es war ja ein bisschen kirchenkritisch, ich gebe es zu, aber es basiert alles auf Analysen der Wirklichkeit. Viertens, die ungeheuren Chancen der Landeskirche. Ich muss mal sagen, ich bin zunehmend froh, dass ich Landeskirchler bin und kein Freikirchler, weil die Landeskirche hat unglaubliche Chancen, die sie aber schlecht nutzt. Was sind die Chancen? Einmal, erstens, wir haben als Kirche, um in eine säkulare Zukunft aufzubrechen, in eine begeisternde Zukunft in einer säkularen Umgebung aufzubrechen, haben wir unglaubliche Chancen, um wirklich etwas zu tun und ein wichtiger Player zu sein, auch in Zukunft. Erstens, ja, wir haben als landeskirchliches Kirchenmodell unglaubliche Ressourcen. Bei aller Skepsis gegenüber Institutionen und Christentum genießen wir als evangelische Kirche, es gilt auch für unsere katholischen Geschwister, einen enormen grundsätzlichen Vertrauensvorschuss, auch im Osten. Und zwar einen Vertrauensvorschuss als Hüter von Glauben, Werten, Tradition und Kultur. Das ist großartig. Ich merke das, wenn ich als Pfarrer irgendwo hinkomme, vielleicht mag man Christen nicht oder die Kirche nicht, aber man begegnet mit einem gewissen Respekt, auch eben aus diesem Grund. Wir haben Zugang zu vielen Institutionen, wie zum Beispiel Medien, Schulen, Behörden, Regierungen, ein Gut, um das uns Freikirchen beneiden. Und wir gelten in der Gesellschaft als Experten für Glaubens- und Lebensfragen und wichtige Stimme für ethische Anliegen. Was für eine Ressource. Zweitens, in der Kirche tut sich etwas. Und zwar sehe ich, ich habe ja viel mit Theologiestudenten zu tun, ich habe Theologiestudien im Coaching in längerer Zeit. Aus meinem Dienst in Berlin heraus sind viele Leute zum Theologiestudium gegangen. Und von daher kenne ich mich da in der Szene ein bisschen aus. Und zwar sehe ich kommen eine neue Generation für geistliche Leiter, also sozusagen das künftige Führungspersonal in der Kirche. Und das finde ich sehr interessant. Und zwar, die Zahl der Theologiestudierenden geht ja drastisch zurück. Das bedeutet aber auf der anderen Seite, dass der Anteil mit einer missionarischen Berufung deutlich erhöht wird. Mit einem Wort, die Theologiestudenten sind höher motiviert und sie sind frömmer, weil der Beruf des Pfarrers besitzt ein sinkendes Sozialprestige und er verliert an Attraktivität. Das heißt, wer heute Theologie studiert, wer sich das auferlegt, Griechisch, Hebräisch und Latein zu pauken, der tut es heute mehr als früher mit einer eindeutig missionarischen, oder wie soll ich sagen, er möchte der Kirche und den Menschen dienen, mit einer höheren Motivation. Das heißt, wir werden in einigen Jahren, ich erlebe das schon teilweise, eine neue Generation von Pfarrern, Oberkirchenräten, Kantoren, die den Weg der Kirche bestimmen, um hoffentlich aus institutionellen Verkrustungen aufzubrechen und innovative und attraktive Kirche zu gestalten. Eine Kirche, in der suchenden Menschen dem lebendigen Evangelium begegnen. Also, das glaube ich schon, ich kenne, also es gibt so viele interessante Leute, gerade unter den jungen Theologen, die sagen, so kann es doch nicht weitergehen, die enorme Ideen entwickeln, die auch Druck auf ihre Kirchen ausüben für Veränderungen, die haben sich zusammengeschlossen, das Ganze nennt sich Church Convention, das sind sozusagen die jungen Wilden in der Kirche und ich beobachte das mit sehr, sehr viel Freude, die haben jetzt ein eigenes Magazin rausgegeben, für das ich auch schreibe, das heißt 3E, also sehr, sehr spannend, was sich da so tut. Dann drittens, Chancen der Landeskirche. Wir haben als evangelische Kirche unglaublich viele gute Multiplikatoren. Ein riesiges Potenzial an Manpower. Fachleute, Führungskräfte, nämlich Pfarrer, Theologen, Musiker, Pädagogen, Verwaltungsexperten, Erzieher, Sozialarbeiter, Ökonomen, zum großen Teil hochmotivierte Leute, das ist ein Schatz. Vierter Grund, ja, warum wir als Landeskirche so gute Chancen haben, kleines Lob der Ortspfarrei. Es gibt in unseren Pfarreien Tausende von Menschen, zu denen wir Zugang haben, über deren Leben in der Taufe Gottes Verheißung proklamiert wurde. Tausende von Menschen, deren Namen und Adressen wir haben, die uns vertrauen und die sich an uns wenden. Das ist eine unheimliche Chance. Fünftens, Chancen der Landeskirche. Das sind die Kirchen. Ich meine damit jetzt die Gebäude. Die Gebäude in den besten Lagen. Ja, ich weiß, wer so viele Gemeindekirchenratssitzungen wie ich durchlitten hat, der weiß, dass Kirchen auch eine Last sind. Aber sie sind auch ein Segen und eine Ressource, weil gerade für junge Leute sind diese alten Kirchen einfach nur cool. Die lieben sie und die mögen diese 60er Jahre Glaubenskästen überhaupt nicht. Unsere Kirchen, coole Locations, um zu feiern, Gott, das Evangelium, die Liebe und das Leben. Kirchen, zu denen Menschen kommen, die Trost brauchen, Orientierung suchen, nach Glauben fragen oder einfach nur Stille brauchen. Herrlich. Und sechstens und Schluss, was wir auch noch haben, wer hätte das gedacht? Geld. Ich meine, wir haben eine boomende Wirtschaft und die Kirchen haben im Moment so viel Geld wie noch nie in ihrem ganzen Leben. Wir sind die reichste Kirche. Aber spätestens 2030 gibt es den großen Einbruch. Mit der Reduzierung der Mitglieder geht auch die Kirchensteuer erheblich zurück. Wir beginnen es jetzt schon zu merken, Pfarrstellen werden gestrichen und so weiter. Aber zurzeit haben wir das Geld noch. Und die Frage ist, wofür wird es genutzt? Zum großen Teil wird es dafür genutzt, um ein Polster zu machen, um die Pensionen von Pfarrern zu zahlen. Das heißt, wir investieren unsere Kohle in den Altersruhestand. Und das ist eigentlich schlimm und signalisiert, dass wir eigentlich keine Vision haben, mit Ausnahme natürlich unserer EKM hier mit ihren Fonds für Erprobungsräume. Aber eigentlich müssten wir... Also ich sage mir, es wäre eigentlich das Gebot der Stunde, als Kirche mindestens 10% zu zahlen, für neue Projekte zur Verfügung zu stellen, für innovative Sachen, statt dass wir alles Geld in den... Okay. Schluss, ich möchte aufhören, meine 10 Minuten sind fast vorbei. Ich möchte sagen, Aufbruch ist möglich. Säkularisierung als Chance zu begreifen. Na klar, es ist wahr, dass wir kleiner werden. Es ist auch wahr, dass wir großartige Ressourcen haben, um dem spirituellen Hunger der Menschen zu begegnen. Und wir haben einen Auftrag und eine göttliche Bevollmächtigung, neue Wege zu einer einladenden, innovativen und auch in einigen Bereichen wirklich wachsenden Kirche zu beschreiben. Eine Kirche, die relevant ist, die ein guter, verträglicher Partner ist für die kommunale politische Arbeit vor Ort, ein guter Träger für nach dem Subsidiaritätsprinzip, ja, für Krankenhäuser, für Kindergärten, für Schulen und so. Ich glaube, dass in dem Maße, wie wir uns auf unseren Auftrag zurückbesinnen, unseren eigentlichen Auftrag, werden wir auch wieder die Dynamik entfalten, die wir brauchen, um in eine Zukunft aufzubrechen. Und Säkularisierung ist nicht das letzte Wort. Wir sind eine säkulare Insel in einem religiösen Meer. Aber ich glaube, die Impulse kommen auch immer mehr in unser Land. Wir müssen die Chancen nutzen zum Wohle der Menschen und zur Freude des Himmels. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.